Eure Stimme zählt. Radio RSG. Die Bundestagswahl 2025.
Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist das Radio RSG Talk Spezial zur Bundestagswahl 2025. Wir befragen hier zum einen die bundesweiten Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, aber wir wollen natürlich auch von den Bewerbern vor Ort wissen, was ihre Politik für das RSG-Land bedeutet. Von allen im Bundestag vertretenen Parteien haben wir dazu einen Fragebogen zum Nachlesen auf radiorsg.de. Die Wahlkreiskandidaten von CDU und SPD, unter denen sich alle Prognosen nach das Rennen um die Erststimme entscheiden wird, die haben wir darüber hinaus zum Interview ins Studio eingeladen. Den Anfang macht CDU-Kandidat Jürgen Hart. Zur Transparenz für euch der Hinweis, wir haben dieses Interview am 17. Januar 2025, kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident, aufgenommen. Das als kurze Erläuterung, warum wir über all das, was danach geschah, in diesem Talk noch nicht sprechen konnten.
Radio RSG. Wahl lokal.
Wer vertritt die kommenden Jahre das RSG-Land und wenn ja, wie viele? Eine Frage, die man auch im Rückblick stellen kann. Er will es auf jeden Fall wieder wissen. Jürgen Hart, seit 2009 inzwischen für die CDU im Bundestag, dreimal direkt eingezogen, 2021 bei der letzten Bundestagswahl, dann den Wahlkreis im direkten Duell gegen Ingo Schäfer von der SPD zwar verloren, aber über die Landesliste trotzdem weiterhin nach Berlin eingezogen. Mittlerweile 61 Jahre alt, zuletzt unter anderem außenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Jürgen Hart, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Gabitz.
Winterwahlkampf. Haben Sie, die wichtigste Frage vorweg, haben Sie nochmal Jacken, Handschuhe neu zulegen müssen oder sind Sie ausreichend ausgestattet?
Ich bin ausreichend ausgestattet. Wir haben in diesem Jahr im Wahlkampf Schokolade als Werbemittel mit eingesetzt, was man im Sommerwahlkampf in der Regel nicht tun kann, weil das dann schnell im Auto vor sich hinschmilzt. Aber ansonsten ist es ein Wahlkampf wie sonst auch. Und ich kann mich an einen Wahlkampf im Schneetreiben erinnern. Im Januar 1987, da war ich Student in Heidelberg. Und wir haben in Heidelberg auf dem Universitätsplatz Glühwein ausgeschenkt. Würde man vielleicht heute auch nicht so ohne weiteres mehr machen, aber vielleicht gibt es an dem einen oder anderen Stand Kakao oder Kinderpunsch.
Wahlkampf auf der einen Seite, zwischendurch aber auch Termine. Sie sind außenpolitischer Sprecher, in diesen Tagen viel gefragt gewesen, auch rund um die Amtseinführung von Donald Trump. Heißt aber dann, man hat weniger Zeit im Wahlkreis, oder?
Ja gut, man muss halt diese Zeit sinnvoll nutzen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommt. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir als CDU, CSU ja auch vielleicht Regierungsverantwortung übernehmen müssen und ich davon ausgehe, dass ich vielleicht auch wieder im Bundestag sitze, sollte man sich die Chance nicht entgehen lassen, doch diese vorbereitenden Dinge und Gespräche zu führen. Aber ich glaube, das kann ich schon rechtfertigen und ich habe den Eindruck, dass die Menschen bei uns im Bergischen Land schon wissen, wie wichtig gute Beziehungen zu Amerika sind, allein aus der sicherheitspolitischen Perspektive. Und alle, die in exportorientierten Unternehmen hier arbeiten, wissen auch, wie schlecht es wäre, wenn sich die Welthandelssituation verschlechtern würde. Das würde konkret Arbeitsplätze kosten.
Rückblickend auf die letzten 3-4 Jahre. Jetzt ist man in der Oppositionsrolle immer so ein bisschen eingeschränkt, was tun zu, was mitentscheiden zu können, weil wenn es um die notwendigen Mehrheiten geht. Trotzdem, wo würden Sie sagen, was haben Sie in dieser jetzt ablaufenden Legislaturperiode für den Wahlkreis erreichen können? Wo waren Sie, können Sie sagen, da war ich mit dabei?
Also wir haben festgehalten an dem Prinzip, dass wir idealerweise als Abgeordnete des Bergischen Landes gemeinsam bei bestimmten Projekten, Denkmalschutz, Sonderprogramm, Sportstätten, Förderprogramm und so fort, uns nicht da gegenseitig in die Suppe spucken, sondern dass wir die Dinge gemeinsam voranbringen. Es ist naturgemäß so, dass wenn man Angehöriger einer Regierungsfraktion ist, vielleicht der Weg zu den Haushaltspolitikern, die das zu entscheiden haben, etwas kürzer und direkter ist als im anderen Fall. Und deswegen freue ich mich schon, dass auch jetzt hier im Bergischen Land, speziell hier im Wahlkreis, bestimmte Projekte neu gefördert werden beziehungsweise eine laufende Förderung entsprechend umgesetzt werden kann. Das größte Projekt in meinem Wahlkreis, in unserem Wahlkreis hier, ist natürlich die Sanierung von Schloss Burg. Die läuft auf vollen Touren. Aber auch hier Klingenmuseen und anderen wichtigen Städten. Das Museum für verfolgte Künste, was ja jetzt 10-jähriges Jubiläum feiert. Das sind Projekte, wo wir alle gemeinsam stolz sein sollten, dass wir Bundesmittel nach Solingen-Remscheid hier in den Wahlkreis geholt haben.
Jetzt heißt Wahlkampf auch dem Kollegen, mit dem man sonst schon mal gemeinsam unterwegs ist, dezent vor Schienenbein zu treten. Nein, aber jetzt mal aus CDU-Sicht, wo würden Sie sagen, was wären Ihre Vorwürfe, Feststellungen, was schlecht gelaufen ist, wo was versäumt worden ist, für diese Region, für diesen Wahlkreis unter der Ampelregierung einzustehen?
Mhm. Ich kann mich erinnern, dass mein werter Mitbewerber von der SPD im Bundestagswahlkampf vor 3,5 Jahren ja ganz massiv gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass es eine Altschuldenregelung auch des Bundes für die Altschulden der Kommunen im Nordrhein-Westfalen gibt, hier speziell Solingen, Remscheid, Wuppertal. Ich habe gesagt, dass ich das auch seit vielen Jahren als Ziel verfolge, dass wir auch vorangekommen sind bei der Entlastung der Kommunen, etwa im Sozialbereich, dass ich aber skeptisch bin, ob es wirklich gelingen kann, einen großen Durchbruch bei den Altschulden zu erreichen. Ich stelle fest, es hat in keinem der Haushalte, die diese jetzige Bundesregierung vorgelegt hat, den 22er, 23er, 24er und jetzt auch in dem Entwurf des 25er Haushalts, auch nur eine müde Mark gegeben für die Altschulden unserer Kommunen. Es gibt jetzt den Versuch, irgendwie angeblich durch eine Grundgesetzänderung den Weg zu bereiten. Es gibt kein Konzept von der Ampelkoalition. Es hat keins gegeben und gibt auch heute keins, das zu lösen. Im Gegensatz dazu hat die Landesregierung gesagt, wir übernehmen die Hälfte. Der Plan steht, die Mehrheit dafür steht. 250 Millionen im Jahr für die Altschulden, sodass die Hälfte der Altschulden dann innerhalb einer Generation auch weg wäre. Das finde ich gut. Da sollte der Bund einfach mitmachen. Und eine Grundgesetzänderung brauchen wir dafür vermutlich nicht einmal.
Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch richtig, das Thema Altschulden ist nicht erst seit gestern auf der Agenda. Also es ist ja auch schon aus vorherigen Regierungen mit übergeben worden. Es hat sich irgendwie nie, solange die Städte da immer wieder für protestiert haben, nie eine richtige Lösung gefunden.
Da muss ich widersprechen. Seit wir eine CDU-geführte Landesregierung haben, gibt es seitens des Landes, war ja immer die Aussage, dass wir gesagt haben, so fair wäre 50% Land, 50% Bund, gibt es einen konkreten Plan. Dieser Plan ist ja auch von Hendrik Wüst hier bei seinem Auftritt in Remscheid nochmal verkündet worden. Und da steht die Landesregierung, die schwarz-grüne Landesregierung steht dazu. In Berlin gibt es weder einen Plan, noch gibt es dafür Haushaltsmittel. Wenn man Geld für die Kommunen bereitstellen will, muss man im Haushalt eine Zahl einstellen. Diese Zahl hat es nicht einmal in dem Entwurf des Haushalts 2025 gegeben.
Weil ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun. Wir reden oft über Politikverdrossenheit oder auch das Gefühl der Menschen, sie in ihrer Situation, eine Stadt wie Solingen-Remscheid wird nicht gesehen, Infrastruktur etc., das ist ja schon auch was wirkt bei den Menschen, oder?
Ich halte das für ein großes Defizit, dass es uns bisher nicht gelungen ist, diese Infrastrukturthemen wirklich gut anzupacken. Und da gibt es einen Vorschlag, den wir als CDU, CSU unterbreiten werden, jetzt im Wahlkampf aber dann auch umsetzen wollen, dass wir sagen, bestimmte Investitionen in Infrastruktur, die ganz klar als solche definiert sind, also zum Beispiel die Autobahnbrücke in Leverkusen, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, das muss nicht aus dem laufenden Haushalt, so nach dem Motto, wie die Rechnungen kommen, bezahlt werden, sondern das könnte man auch über einen Fonds, über eine Gesellschaft betreiben und finanzieren, wo dann der Bund nicht in 5 Jahren diese Brücke abbezahlt, sondern wo man sagt, die Brücke wird 30 Jahre, mindestens vielleicht 50 Jahre, vielleicht sogar 100 Jahre funktionieren. Die Brücken sind ja sehr modern und sehr gut gebaut. Und deswegen kann man das auch, so wie das ein Kaufmann auch macht, abschreiben im ökonomischen Sinne und damit den Bundeshaushalt oder überhaupt die Haushalte der öffentlichen Hand ein Stück weit entlasten von solchen Investitionsausgaben. Das könnte auch eine Motivation sein, zu investieren. Wir haben ja diese Doppik auf kommunaler Ebene bereits. Es ist ein Unterschied, ob die Stadt Solingen für die Sanierung einer Schule Schulden macht oder für die Finanzierung von Sozialausgaben. Ich glaube, da müssen wir saubere unterscheiden. Das klingt so ein bisschen so gute Schulden, schlechte Schulden. Aber jeder, der sich mit kaufmännischen Fragen beschäftigt, weiß natürlich, es ist ein Unterschied, ob der Unternehmer von dem Gewinn, den er hat, sich eine Yacht kauft oder einen großen Urlaub macht oder ob der Unternehmer davon eine Maschine kauft.
Wenn Sie jetzt auf der Straße unterwegs sind, mit den Menschen sprechen, was haben Sie das Gefühl, sind so die größten Sorgen, die Menschen hier vor Ort derzeit umtreiben?
Die allermeisten Menschen haben generell das Gefühl, dass die Zukunft schlechter sein könnte als die Gegenwart und die Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, immer das größte Problem in der Politik. Das gilt übrigens in der ganzen Welt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, egal wo sie sind, dass die Zukunft für sie, aber auch für ihre Kinder rosiger ist als die Gegenwart, dann kann man auch das ein oder andere wegstecken und mit der ein oder anderen unzufriedenen oder unzulänglichen Situation klarkommen. Wenn man aber das Gefühl hat, es geht den Bach runter, dann werden die Menschen unruhig, wählen vielleicht auch radikal, beschweren sich zu Recht bei der Politik. Und wir haben leider in Deutschland durch die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre, die sich ja deutlich abgekoppelt hat von unseren Nachbarn, ja, also Frau Merkel kann nicht schuld daran sein, dass in den Niederlanden die Wirtschaft besser läuft als in Deutschland unter der jetzigen Bundesregierung, dass wir zurückgeblieben sind, dass wir 2 Jahre lang hintereinander Rezession hatten. Ich habe in meinem Wahlkreis zum ersten Mal jetzt letztes Jahr erlebt, dass ein großes Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen in meinem Wahlkreis, nicht nur in diesem Wahlkreis, aber in dem Wahlkreis auch, insolvent gegangen ist. Mit der Sorge von Hunderten von Beschäftigten, dass ihr Arbeitsplatz futsch ist. Das muss nicht zwingend jetzt als Folge der Insolvenz so sein, aber die Sorge ist da. Und das war in den letzten 15 Jahren nicht so. Es gab immer mal Probleme, wirtschaftliche Probleme, Betriebsschließungen, Einzelunternehmen, die dicht gemacht haben. Aber in dieser Größenordnung ist das neu und das macht den Leuten Angst. Und deswegen brauchen wir in allererster Linie einen neuen Schwung in der Wirtschaftsentwicklung. Und damit werden sich viele andere Probleme meines Erachtens mitlösen, auch die Haushaltsprobleme.
Dann machen wir es an zwei, drei Punkten konkret. Wo würden Sie sagen, unter einem Wirtschaftskanzler Merz, unter einer CDU-unionsmitgeführten Regierung, woran merken die Menschen, dass ihre Jobs sicherer oder zumindest nicht in Gefahr sind und sie im Optimalfall mehr im Portemonnaie haben?
Also die Unternehmen klagen über zu viel bürokratische Belastung, aber sie klagen auch über zu viele Auflagen und Beschwernisse, die sie hier in Deutschland haben und in anderen Ländern nicht. Deswegen sagen wir, einer der Hauptgründe im Übrigen gerade für Industriestandorte, und wir sind hier nach wie vor industriell geprägter Wahlkreis, haben wir viele Unternehmen, die hohe Energieverbräuche haben, notgedrungenerweise, weil es einfach physikalisch, technisch nicht anders geht. Und wir sagen, wir wollen die CO2-Abgabe dafür nutzen, dass die Unternehmen, die entsprechend diese hohen Energiekosten haben, 5 Cent pro Kilowattstunde weniger bezahlen, so als Faustformel, damit man sicherstellen kann, dass nicht die Energiekosten der Faktor sind, die Unternehmen aus dem Land treiben. Das Zweite ist, dass natürlich eine Unsicherheit über bestimmte Rahmensetzungen für die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft hier massiv geschadet haben. Es gibt ein großes Unternehmen hier in diesem Wahlkreis, das ein weltführender Hersteller von Klima- und Wärmetechnik ist. Ich brauche den Namen nicht nennen. Ich glaube, es weiß sowieso jeder, wen ich meine. Die haben halt sowohl, was die konventionelle Technik angeht, die vermutlich besten Geräte der Welt, als auch was die neuen Technologien, Wärmepumpe angeht, die möglicherweise besten Geräte der Welt. Aber wenn die Politik nicht klare Signale setzt, in welche Richtung es geht, so wie das mit dem Heizungsgesetz ja leider passiert ist, dann sagen die Leute, wir machen gar nichts. Dann wird weder die alte Technologie erneuert, was ja auch ökologisch sinnvoll ist, noch wird alte Technologie durch neue ersetzt. Und das hat massiv ins Kontor geschlagen, konkret bei diesem Unternehmen eine große Enttäuschung, dass eben doch die Nachfrage nach den neuen Technologien durch solche unsicheren Signale gefährdet ist. Das sind so zwei Dinge. Ansonsten sehe ich eine dringende Notwendigkeit, was Arbeitskräftequalifizierung und Arbeitskräfteverfügbarkeit angeht. Ich glaube, wir müssen, bevor wir Ausländer aus dem Ausland nach Deutschland einladen, hier zu arbeiten, was ich auch richtig finde, müssen wir einfach uns auch der Frage widmen, gibt es nicht viele, die hier in Deutschland leben, die hier auch arbeiten wollen, die vielleicht unter bestimmten Bedingungen Arbeit aufnehmen könnten, die wir aber durch rechtliche oder sonstige Hindernisse daran hindern, das zu tun, dass wir sozusagen die neudeutsch gesprochen Workforce, also die, die als Arbeitskräftepotenzial zur Verfügung stehen, einfach besser nutzen, als das heute der Fall ist.
Aber das heißt, Sie haben das Beispiel Weiland, wenn auch nicht namentlich genannt, aber auch da sind ja tatsächlich Menschen in Kurzarbeit gegangen, weil auf einmal die Aufträge für die Wärmepumpen wegbrachen. Ja. Dürfen solche Hersteller dann darauf hoffen, dass sie das wieder nach vorne bringen? Oder?
Das ist unser Ziel. Also das Ziel ist schon, dass wir in der Wirtschaftspolitik die Bremsen lösen, wenn man das jetzt mal plakativ sagt. Ich habe jetzt gerade ein paar Beispiele dafür genannt, das kann man noch erweitern. Ich wundere mich im Übrigen sehr und habe da auch meine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen gemacht, was die Debürokratisierung, also den Abbau von Bürokratie angeht. Ich habe mir das im Einzelnen angeguckt, was die Sozial- und Pflegeberufe angeht. Auch in der Industrie mit vielen gesprochen, die über Bürokratisierung sprechen. Gerade heute wieder jemanden zufällig getroffen, der wegen eines Labeling bezüglich des Herkunft des Produktes einen riesen Aufwand treiben muss, jetzt Dinge wieder auspacken und umetikettieren muss, weil es irgendeine EU-Regelung gibt. Ich glaube, es muss eine viel engere Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung mit dem Brüsseler Rat und der Kommission und dem Parlament geben. Ich glaube, auch in Zukunft müsste häufiger mal der Bundeswirtschaftsminister selbst an der Wirtschaftsratssitzung der Europäischen Union teilnehmen und nicht eine Staatssekretärin schicken oder gegebenenfalls auch den ständigen Vertreter nur auf diese Sitzung gehen, damit einfach klar wird, dass wir nicht wollen, dass die Europäische Union uns durch Bürokratie die Wirtschaft erlahmt, sondern im Gegenteil, die Europäische Union ist ja unser großer Exportmarkt, er ist ein großer Gewinnbringer für uns, aber das dürfen wir nicht durch Bürokratie und übermäßiges Regelwerk gefährden.
Stichwort Industrie. Wir haben eine stark exportabhängige Industrie auch hier vor Ort, die auch sehr gebannt auf die Entscheidung in den USA geschaut hat. Und die Frage, was kommt da? Die Sorge vor Trump, Strafzöllen, etc. Die Sorgen dürften jetzt erstmal nicht kleiner geworden sein.
Ich fürchte, die Sorgen sind nicht kleiner geworden. Und ich stelle die Frage, die geht an die Bundesregierung, die geht auch an die Brüsseler Kommission. Hat man denn tatsächlich die 4 Jahre Biden-Administration genutzt, um konkret bei diesen Handelsfragen entsprechend voranzukommen? Es hat keinen Anlauf gegeben, diesen TTIP Prozess neu aufzunehmen. Wir wären wirklich gut bedient gewesen, wenn wir mit Obama seinerzeit dieses Handelsabkommen mit den USA hinbekommen hätten, so wie wir es ja mit Kanada hinbekommen hätten, zum sehr großen Erfolg sowohl Kanadas als auch der Europäischen Union. Wir haben keinen neuen Anlauf unternommen. Wir würden das gerne tun, aber ich mache mir jetzt keine Illusionen, ob gerade die Trump-Administration diejenige ist, wo wir am ehesten vorankommen. Aber eine solche Debatte über eine Verbesserung der Handelsbeziehungen wird uns auch zu den Punkten führen, die gegenwärtig aus Amerika heraus kritisch bewertet werden. Und vielleicht können wir dann vor so einem rationaleren Zusammenhang dann doch vielleicht das eine oder andere Vorurteil überwinden. Also vor 8 Jahren war es so, dass Donald Trumps Administration, also genauer gesagt der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, zu mir gesagt hat, wir wollen kein Handelsabkommen mit der Europäischen Union, wir wollen eins mit Deutschland. Und dann habe ich geantwortet, Deutschland hat keine Handelssouveränität, die liegt in Brüssel. Das ist der Binnenmarkt, der gesamte Binnenmarkt, der wird durch den, damals war das die Kommissarin Malmström vertreten. Der guckte mich an, das hatte der noch nie gehört. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass Donald Trump auch dieser Meinung war und dass das seine Strategie war, nicht mit Europa zu reden, sondern mit Deutschland zu reden. Gut, dann muss eben Deutschland im Namen Europas reden am Ende des Tages. Am Ende muss der deutsche Bundeswirtschaftsminister, der deutsche Bundeskanzler in enger Abstimmung mit den Partnern in der EU, mit enger Abstimmung mit der Kommissionsspitze, eben dann gegenüber Amerika das Gesicht sein, wenn Trump das so will. Ja, so müssen wir dann halt vorgehen. Und dafür muss der deutsche Bundeskanzler dann auch vorbereitet und unterstützt sein.
Bevor wir wieder ein bisschen mehr in den Wahlkreis zurückgucken, passt es da, glaube ich, ganz gut hin. Weil die andere große Frage, die sich mit der neuen Trump-Regierung verbindet, ist, wie sich die Ukraine-Politik, die Einstellung gegenüber Russland, der Ukraine verändert. Aber ja nicht nur auf amerikanischer, auch auf deutscher Seite. Sie haben auch in den vergangenen Jahren sich immer wieder auch sehr klar für die Union dafür ausgesprochen, dass Deutschland schneller und mehr auch härtere Waffen der Ukraine zur Verteidigung liefert. Wie würde sich da der deutsche Kurs unter der Führung Ihrer Partei ändern?
Ich will es mal sehr flapsig formulieren, auch auf die Gefahr hin, dass das missverstanden wird. Wir können nur froh sein, wenn die Ukrainer Erfolg haben gegen Russland, weil uns dann möglicherweise eine ähnlich grausame Auseinandersetzung erspart bleibt. Und wenn die Ukrainer mit unseren Waffen Putin in seine Schranken verweisen, wir sprechen nicht darüber, dass irgendetwas vom russischen Hoheitsgebiet oder so angetastet wird. Wir reden davon, dass die Ukraine ihre völkerrechtliche Souveränität auf ihrem Staatsgebiet gemäß der internationalen Verträge, inklusive derer, die Russland mit unterschrieben hat, dass sie die zurückgewinnt. Und wenn der Ukraine das gelingt, wird der Appetit Putins so etwas woanders auch zu versuchen, schwächer werden. Und wenn die Ukraine scheitert, werden wir früher oder später vor diese brutale Herausforderung gestellt werden. Zumindest möchte ich Deutschland davor bewahren, dass das passiert. Und deswegen ist jede Granate, die wir an die Ukraine liefern, im ureigensten deutschen Interesse. Und es gibt Menschen, die lassen sich Sand in die Augen streuen, man müsse nur mit Putin verhandeln. Ich kann sagen, es ist mit Putin verhandelt worden zwischen 2014 und 2022, 8 Jahre lang, der französische Staatspräsident, die deutsche Bundeskanzlerin, viele internationale andere Vermittler, sogenanntes Normandie-Format, Minsk I, Minsk II und eine Anspruchnahme von Lukaschenko als dem damaligen oder nach wie vor Präsidenten von Belarus. 8 Jahre lang haben wir das versucht, den Konflikt diplomatisch beizulegen. 8 Jahre lang hat Putin seine Truppen aufgerüstet, bis er dann tatsächlich im Winter 2021/22 die Truppen in Belarus und an der russisch-ukrainischen Grenze zusammengezogen hat. Dass wir ein Defizit an Diplomatie hätten in diesem Bereich, das stimmt schlicht nicht. Wir haben ein Defizit an Stärke der Ukraine. Nur wenn die Ukraine so stark ist, dass Putin eine Niederlage in Kauf nehmen muss oder dass er sieht, es könnte auch schiefgehen, erst dann wird er bereit sein zur Verhandlung. Es wird gar nicht so weit kommen, dass er eine Niederlage erleidet, weil er das sich gar nicht erlauben kann innenpolitisch. Aber in dem Augenblick, wo er sagt, vielleicht wird im Frühjahr doch die Krim unter Druck kommen, nur mal um ein Beispiel zu nennen, oder die Front wird gespalten zwischen Nord und Süd am Asowschen Meer, dass er dann in dem Augenblick zur Verhandlung bereit ist. Solange er glaubt, er kann das gewinnen, wird er erstens nicht zur Verhandlung bereit sein und wenn, dann nur zu Diktatfrieden.
Radio RSG. Wahl lokal.
Der CDU-Politiker Jürgen Hart im RSG-Wahltalk. Wie er seine Chancen einschätzt, das hört ihr gleich. Neben dem klassischen Interview haben wir aber auch die Spontanität der Kandidaten auf die Probe gestellt. Jürgen Hart und sein SPD-Kontrahent Ingo Schäfer haben 5 identische Gegenstände in die Hand bekommen und sollten spontan sagen, was ihnen dazu einfällt, ob zum Gegenstand selbst oder zu Themen, die sie damit verbinden. Und das sind 5 für Jürgen Hart. Gegenstand 1, ein VW-Käfer als Spielzeugauto.
Einen Käfer habe ich nie besessen, aber meine Frau schwärmt bis heute davon. Und wenn ich einen Käfer Cabrio in der Garage hätte, gut gepflegt und mit Torkennzeichen, wäre ich sehr stolz.
Gegenstand 2. Ein Messer made in Solingen.
Das ist hervorragende Qualität aus dem Bergischen Land. Die Messer sind weltweit berühmt und sie werden auch gebraucht. Ich glaube, dass wir heute mit dem Messer leider auch assoziieren müssen, die Straftaten, die mit Messern begangen werden. Das hat zugenommen in den letzten Jahren und in Solingen haben wir ja dieses schreckliche Attentat erlebt. Das darf uns aber nicht daran hindern, dass wir die Industrie, die Klingenindustrie, die dafür sorgt, dass Haushalte und Industrieunternehmen so etwas gut verwenden können, dass wir die nicht gefährden oder mit Auflagen belegen, die eine Produktion von so etwas unmöglich machen. Ich will keine Messer aus dem Ausland, aus China oder Japan hier in Solingen sehen.
Gegenstand 3, ein Heizungsthermostat.
Diese Thermostate, das war eine große Errungenschaft in den 70er Jahren, dass man das hatte anstatt eines normalen Aufdrehers am Heizkörper, ist für mich ein ständiger Punkt der Diskussion, weil ich zu Hause und auch in der Berliner Wohnung überall mittlerweile diese Automaten haben, die man digital einstellt, die man programmieren kann, dass ich aber manchmal mit der Programmierung hadere, erst recht an Weihnachten, wo dann Feiertage, Wochentage sind und die Heizung tagsüber sich abschaltet, sodass ich manchmal darüber nachdenke, dass ein kluger Umgang mit diesen manuell zu bedienenden Dinge, man kommt nach Hause, dreht es auf und 15 Minuten später ist es ja warm und dann dreht man wieder zurück, auch eine ganz gute Alternative zur Volldigitalisierung des Haushaltes war.
Gegenstand 4, ein 10-Euro-Schein.
Wenn ich den 10-Euro-Schein sehe, denke ich zum einen daran, dass das für den einen oder anderen viel Geld ist, wenn man mal in der Situation ist, dass man einem bedürftigen Menschen, der einem auf der Straße begegnet, nicht 50 Cent gibt, sondern weil man wirklich das Gefühl hat, der braucht es, vielleicht tatsächlich auch mal 10 Euro in die Hand drückt, dann erlebt man ein total überraschtes Gesicht. Aber wenn ich den 10-Euro-Schein sehe, denke ich auch daran, dass auf dem alten 10-Mark-Schein das Segelschulschiff der deutschen Marine die Gosch Fock war. Und das hat mir eindeutig besser gefallen.
Gegenstand 5, eine Packung Burger Brezel.
Meine Frau würde sagen, leg das weg. Wenn Sie mir das in die Hand drücken, laufen Sie einfach das Risiko, dass ich mir da eine rausnehme. Das ist leckere Burger Brezel. Und es gibt ja sogar den Beruf des Brezelbäckers, der in Burg gelehrt wurde. Ich glaube, heute ist das kein richtiger Lehrberuf mehr. Aber das ist eine Spezialität aus dem Bergischen Land, die ich auch gerne in Berlin mal verschenke.
Die Brezel durfte Jürgen Hart übrigens behalten. Den Rest musste er uns zurückgeben. Das Video zu den 5 für Jürgen Hart auf unseren Social-Media-Kanälen. Und jetzt zurück ins Interview. Für ein Land, auf das wir wieder stolz sein können, ist eines der Slogans, mit dem Sie auch auf den Plakaten in diesen Wahlkampf gehen. Jetzt flagge ich mir etwas zugespitzt. Sind Sie nicht stolz auf Deutschland?
Ich bin stolz auf Deutschland und seine Menschen. Und ich finde, dass die Regierung, die jetzige Regierung, Deutschland unter Wert verkauft, wenn man so will. Ja? Wir haben in Deutschland immer, und darauf war ich immer stolz, und ich glaube, die allermeisten Deutschen sind darauf stolz, eine hohe Wirtschaftsleistung gehabt. Wir hatten immer ein hohes Einkommensniveau, wir haben ein hohes Beschäftigungsniveau, wir haben ein hohes Sozialniveau. Wir waren überall irgendwo Vorreiter. Es gibt Bereiche, wo Deutschland nicht sozusagen Role Model, Beispiel für die ganze Welt ist. Vielleicht, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, da sind wir ja hart dran, das aufzuholen. Aber ansonsten war immer Deutschland sozusagen, so wie es in Deutschland läuft, läuft es am besten. Und das ist in der Vergangenheit nicht mehr. Und das verbinde ich mit dem Wort stolz. Ich möchte stolz darauf sein, dass wir Vorreiter sind. Ich freue mich genauso rüber, wenn andere dann nacheifern und das genauso hinkriegen. Im Zweifel, wenn es den Italienern gut geht, kaufen sie auch mehr deutsche Produkte und es ist auch schöner, da in den Urlaub hinzufahren. Aber stolz auf Deutschland bedeutet, dass wir mit dieser Rolle, dass wir durch Fleiß und Kreativität und unserem Bildungsniveau und der Leistungsbereitschaft der Menschen auf allen Ebenen, wirtschaftliches, kulturelles Leben und so fort, soziales Leben, dass wir damit eigentlich immer zu besseren Ergebnissen kommen als der Durchschnitt der Welt. Und wenn wir jetzt als Deutschland in der Wirtschaftsentwicklung das Schlusslicht unter den Wirtschaftsnationen der westlichen Welt sind und wenn wir als Deutschland, was den Wirtschaftsentwicklung angeht, unterdurchschnittlich in der EU sind, wo doch alle immer gesehen haben, Deutschland ist der Motor der EU, dann ist da was schiefgelaufen und das muss dringend korrigiert werden.
Ein prägendes Thema im vergangenen Jahr, insbesondere in Solingen, aber natürlich auch deutschlandweit, war das Thema faktische und gefühlte Sicherheit. Es sind Dinge passiert, die keinen von uns kalt gelassen haben. Nichtsdestotrotz, mit welchem Gefühl, wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie durch Remscheid-Solingen, Kronberg und Ronsdorf gehen?
Man kann sich nach wie vor objektiv sicher fühlen. Also die klassischen Kriminalitätszahlen verglichen zu anderen Ländern. Also wenn ich jetzt durch Washington gehe, vielleicht irgendwie am Sonntagabend, im Dunkeln zu Fuß ist deutlich gefährlicher, als sich durch die Düsseldorfer oder Kölner oder Dortmunder Innenstadt zu bewegen, auch als Frau im Übrigen. Aber das hilft ja nichts. Also Sicherheit ist ja messbar, kardinal messbar. Ja? Also ein Verbrechen ist ein Verbrechen zu viel. Und was nützt es den Opfern und den Zeugen, den Augenzeugen dieses schrecklichen Messerattentats hier am 23. August auf dem Ponhof in Solingen, wenn ich ihnen sage, ja, aber es ist ja nur eins von eine vergleichsweise geringere Zahl von Attentaten, die in Deutschland verübt wurden, im Vergleich zu anderen Ländern. Das nützt den Betroffenen gar nichts. Jedes einzelne Ereignis ist zu viel. Und hier in Nordrhein-Westfalen haben wir, glaube ich, ein gewachsenes Vertrauen in die Sicherheit. Das hat auch mit der Landesregierung, mit dem Landesinnenminister zu tun, der ja aus der Nachbarschaft kommt. Und, aber ich würde mir das für ganz Deutschland wünschen, dass wir den Menschen das Gefühl geben, auch das Land wird wieder sicherer. Und worüber die Menschen sich neben dieser unmittelbaren Bedrohtheit, die da manche empfindet, natürlich aufregen, wenn sie sehen, dass Menschen Straftaten begehen und am Ende sehr schnell wieder auf freien Fuß sind oder die Polizei in der Nase herumführen. Ich bin kein Justizpolitiker, aber ich bin der Meinung, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wird bei einer Straftat, gerade ein Jugendlicher oder junger Heranwachsender, warum kann dann nicht innerhalb von 8 Tagen ein rechtskräftiges Urteil fällen? Das heißt ja nicht, dass der 5 Jahre weggesperrt wird, sondern der soll eine spürbare, fühlbare pönale Strafe unmittelbar im Zusammenhang mit seiner Tat verspüren, sodass er beim nächsten Mal, wenn er wieder in so einer Situation ist, sich sofort daran erinnert, das geht hier ruckzuck. Ich kann keine Schwächung des Rechtsstaates darin sehen, dass jeder Rechtsweg bis zum Ende ausgeschöpft werden kann, wenn das denn nicht jetzt in bestimmten Bagatellfällen so wäre und wo die Sachen vor allem über Jahre laufen. Ich bin der Meinung, wenn irgendwo einer ein Auto aufgebrochen hat oder mit Drogen gehalten hat, dann kann man darüber sehr schnell und sehr konsequent urteilen, ohne der Person Unrecht zu tun.
Sicherheit, innere Sicherheit, auch eine gewisse restriktive Vorgehensweise in der Asylpolitik, klassische USPs eigentlich der CDU vor 10 Jahren. Jetzt droht Ihnen das gerade eine andere Partei, die AfD, so ein bisschen abzulaufen, das Thema.
Ja, es hat bei uns schon unter der Wählerschaft und bis hinein in die Reihen der Partei ein Hadern mit der Merkelschen Flüchtlingspolitik gegeben. Also erste Feststellung, als das damals 2015 so kam, waren wir alle darauf unvorbereitet. Die Frage war ja nicht, die Grenzen zu öffnen, sondern die Frage war, machen wir die Grenzen dicht? Und wenn das damals ad hoc geschehen wäre, hätte das massive Auswirkungen gehabt auf unser Wirtschaftsleben und auf viele andere Dinge. Und man hätte sehr schnell erkannt, dass das nicht geht. Das Zweite ist natürlich diese Flüchtlingsbewegung Richtung Europa, Europäische Union und speziell Deutschland in den Griff zu bekommen. Daran hatte Merkel ja einen maßgeblichen Anteil gehabt. Wenn Sie die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, in der Statistik betrachten und das in Verbindung bringen mit dem EU-Türkei-Abkommen, was ja Angela Merkel maßgeblich verantwortet hat, da haben wir ja die Zahl der Flüchtlinge etwa geviertelt. Ja? Also die Diskussion war ja damals nicht mehr als 200.000. Wir sind dann über mehrere Jahre unter diesem Wert geblieben. Und die aktuelle Bundesregierung hat schlicht und einfach es versäumt, daran anzuknüpfen. Ja, es gab ja die Gelegenheit, solche Abkommen auch mit anderen Staaten zu schließen. Es sind die Kommissionspräsidentin, der niederländische, damals noch niederländische Ministerpräsident Rutte, heute NATO-Generalsekretär, andere sind nach Tunesien gereist, in andere Länder gereist, haben versucht, entsprechende Gespräche zu führen. Die deutsche Bundesregierung hat sich da immer schamvoll zurückgehalten, obwohl doch Deutschland das größte Interesse daran hätte. Und deswegen ist die Zahl der Flüchtlinge von deutlich unter 200.000 im Jahr wieder auf, bis 350.000 war, glaube ich, der Höhepunkt vorletztes Jahr, hochgegangen. Also insofern hat die jetzige Regierung es einfach versäumt, diese Politik fortzusetzen. Jetzt kann man sagen, Angela Merkel und die damalige Regierung hätte noch etwas energischer vorgehen müssen, noch etwas konsequenter, aber der richtige Weg war eingeschlagen und der Weg ist dann allerdings von der neuen Bundesregierung wieder verlassen worden.
Jetzt haben Sie, wie sich das im Wahlkampf gehört, das ein oder andere Mal auf die designierte Vorgängerregierung eingedrossen, wohl wissend, dass Sie vermutlich nach aktuellem Stand mindestens einen davon brauchen, künftig zum Regieren. Wen hätten Sie denn gerne?
Ich sage aus Perspektive des Außen- und Sicherheitspolitikers, dass ich in der grünen Fraktions- und Parteiführung, die ich sie bisher erlebt habe, mehr Unterstützung für eine harte Linie zugunsten der Ukraine, eine harte Linie gegenüber Russland erfahren habe, auch in anderen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, als das vielleicht bei der SPD der Fall ist. Bei der SPD haben wir immer Bremser gehabt, was die Ukraine-Hilfe angeht. Das hat den Krieg verlängert, fürchte ich, und die Situation verzögert. Deutschland ist nicht allein verantwortlich für die Hilfen für die Ukraine. Aber wenn wir vorletztes Jahr, muss ich sagen, Entschuldigung, stärker gewesen wären und die Ukraine stärker gewesen wäre, wäre der Krieg vielleicht schon zu Ende. Also insofern glaube ich, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht, sind die Grünen eher ein besserer Partner. Was andere Politikfelder angeht, sagen Kollegen aus anderen Bereichen, wäre es natürlich mit den Grünen schwieriger. Was wir unbedingt brauchen, ist eine Wirtschaftspolitik aus einem Guss, wo wir den Klimakurs natürlich halten, dass wir dekarbonisieren wollen, wo wir aber alle technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen, das auch hinzukriegen und wo wir das Ziel, den CO2-Ausstoß absolut zu mindern, als oberste Devise ausgeben. Und da sehe ich in dem Bundeswirtschaftsminister Habeck eine ziemliche katastrophale Politik und ich wage die Prognose abzugeben, er wird auf keinen Fall Wirtschaftsminister bleiben, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht. Alle demokratischen Kräfte müssen koalieren können. Vermutlich wird es dann durchaus Sondierungsgespräche geben mit den potenziellen Partnern Grüne und SPD. Und dann muss die Parteiführung von CDU und CSU das entscheiden. Und dann müssen wir einen guten Koalitionsvertrag machen.
Aber heißt ja zumindest, ich sag mal, Herr Söder hat ja eine relativ klare Haltung, was die Grünen, was Schwarz-Grün im Bund anginge. Das sehen Sie nicht so resolut.
Ich finde, dass man seine Meinung dazu haben darf und auch eine Prognose darüber abgeben darf, wie wahrscheinlich das jeweils ist. Aber wir wären ja eigentlich nicht gut beraten, wenn wir uns in irgendeiner Weise beschränken. Ja, also ich bin auch zum Beispiel der Meinung, wenn es eine FDP im Deutschen Bundestag gibt und es gäbe eine potenzielle Möglichkeit einer schwarz-gelben Koalition, das sieht nach Umfragen im Augenblick nicht danach aus, aber angenommen, das wäre so, dass man natürlich selbstverständlich auch diese Option genauso fair abwägen muss gegenüber den anderen Optionen, wie Optionen mit allen demokratischen Parteien. Wir machen klare Aussage, es gibt keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit der AfD, auch nicht mit der BSW. Ich füge hinzu, auch nicht mit der Linken im Deutschen Bundestag, so wie wir sie bisher erlebt haben. Damit reduziert sich die Zahl der potenziellen Koalitionskandidaten naturgemäß auf die demokratischen Parteien der Mitte, so würde ich es mal nennen. Aber die müssen untereinander alle koalitionsfähig sein.
Wir sind ja so ein bisschen bei wünsch dir was oder stell dir mal was vor. Wenn man so wie Sie auch jetzt schon jahrelang auch im Thema Außen-, Sicherheits-, Verteidigungspolitik unterwegs ist, denkt man dann auch mal drüber nach, ach ja, welche Rolle könnte ich denn so in so einer künftigen CDU-unionsgeführten Bundesregierung spielen, außer Abgeordneter zu sein?
Wir haben in Deutschland ziemlich wenige Menschen, die die Ehre und die Verantwortung haben, in der Regierung mitzuwirken. Ja, die allermeisten Regierungen anderer Länder sind viel größer als unsere. Und bei uns kommt dazu, dass natürlich auch alle Bundesländer repräsentiert sein wollen. Und da kann ich Ihnen Ihrer Fantasie jetzt überlassen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mann mit grauen Haaren über 60 aus Nordrhein-Westfalen, Klammer auf, der Kanzler wird mutmaßlich aus Nordrhein-Westfalen sein, da in irgendeiner Weise gefragt ist. Ich möchte meine Kompetenz, die ich in den Feldern der Außenpolitik in den 10 Jahren, glaube ich, schon angehäuft habe, das hat einfach damit zu tun, wenn man sich lange und intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, weiß man notgedrungen über viele Dinge mehr Bescheid und kennt mehr Leute in der Welt als andere, dass ich das sinnvoll einbringen kann. Und dann wird Friedrich Merz oder wer auch immer dann entscheiden, in welcher Weise ich das tun kann. Im Parlament gibt es tolle Aufgaben. Die ich jetzt habe, ist einer der tollsten im Übrigen, außenpolitischer Sprecher zu sein. Darüber hinaus gibt es natürlich Betätigung. Und es gibt auch natürlich eine gewisse Verlockung für jeden Abgeordneten, vielleicht auch mal noch mal was ganz anderes zu machen. Also jetzt nicht mehr Abgeordnete zu sein, sondern etwas ganz anderes, was die politische Arbeit angeht. Ich werde allerdings darauf drängen, dass in den Feldern, wo ich etwas davon verstehe, gute Politik gemacht wird. Also ich lege schon Wert darauf, dass ich Einfluss habe bei den Koalitionsgesprächen. Das ist mir auf den ersten Blick zunächst mal fast wichtiger, als jetzt konkret irgendwo exekutive Verantwortung zu übernehmen.
Woran werden die Menschen, an 2, 3 Punkte, wo Sie sagen würden, daran werden die Menschen in Remscheid, Solingen, Kronberg und Ronsdorf in 2, 3 Jahren merken, dass jetzt eine unionsgeführte Regierung am Ruder ist?
Dass die Menschen das Gefühl haben, dass es eben einen Unterschied macht, was die Wirtschaftspolitik und die Sicherheit von Arbeitsplätzen und die Ansiedlung oder den Bestand von Unternehmen im Wahlkreis angeht, wer das Land regiert. Dass es eine gute und eine schlechte Wirtschaftspolitik gibt. Und das ist das Erste, was wir beweisen müssen. Und das Zweite ist, dass wir den Menschen das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zurückgeben müssen. Und da gucke ich halt schon ganz konkret auf die Situation Bundeswehr, Zustand der Bundeswehr, NATO, unsere Stellung im Bündnis, vielleicht mehr Europäische Union im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, damit die Menschen das Gefühl haben, es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, wo man leben kann als Deutschland und speziell hier in der Region, würde ich sagen, Solingen, Remscheid, Wuppertal. Und das wäre das Schönste, wenn am Ende des Tages die Menschen nach der nächsten Bundestagswahl, wenn sie dann Bilanz ziehen, 4 Jahre später, das sagen können, dass sich das in die richtige Richtung bewegt hat.
Im Fußball wird man nach einem Ergebnistipp fragen. Was wäre Ihr Tipp oder Ihr Wunschergebnis für den Wahlkreis als auch bundesweit für die Wahl am 23.?
Ich glaube, dass die CDU die Chance hat, ein Ergebnis Mitte 30 zu erreichen, realistischerweise. Das ist in der heutigen Zeit auch im internationalen Vergleich betrachtet extrem schwierig, so viele Stimmen, also ein Drittel oder mehr als ein Drittel der Stimmen zu bekommen. Und ich rechne mir aus, erstens für den Wahlkreis rechne ich aus, dass derjenige, der gewählt wird, auch reinkommt. Wir haben ja diese komische, von der Ampel ausgedachte Kappungsregelung. Ich hoffe, dass das weder auf den Fall, dass ich die Wahl gewinne, zutreffen würde. Das glaube ich im Übrigen wirklich nicht. Noch würde ich es mir wünschen für den Wahlkreis, auch wenn ich nicht der Abgeordnete bin, dass es dann gar keinen gibt, weil wegen dieser blödsinnigen Regelung, die ich nicht zu verantworten habe, aber die nun mal so gilt, dann am Ende gar keiner diesen Wahlkreis vertritt. Also insofern wünsche ich mir, dass das so funktioniert. Und ich glaube, am Ende des Tages habe ich gute Chancen, dass ich diesmal wieder die Nase vorne habe. Und andere haben mir gesagt, ein früherer SPD-Bundestagsabgeordneter im Übrigen, es wäre noch nie einem gelungen, den Wahlkreis mehr als 3-mal direkt zu ziehen. Und das wäre jetzt bei mir das 4. Mal und das würde mich natürlich auch freuen.
Außenminister für Remscheid, Solingen und Wuppertal will er erstmal werden. Über alles Weitere guckt man dann später weiter. Jürgen Hart, danke für den Besuch und alles Gute für Sie.
Bitteschön.
Eure Stimme zählt. Radio RSG. Die Bundestagswahl 2025.